Asis Ains OS Indonesia Secait oder ASEAN UR UTC.
Aus Jakarta, der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia mit dem Programm in deutscher Sprache.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien.
Sie können jeden Tag unsere Sendung über die Frequenzen der Kurzwelle 3325 kHz hören.
Sie können auch unsere Sendung über voinews.id/German hören.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, informieren, verbinden, würdigen.
Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Programm am Freitag, den 12. Oktober 2018. Die Stimme Indonesiens in Jakarta in deutscher Sprache sendet wie immer zuerst die Nachrichten. Dann hören Sie Kommentar, Vergangenheit und Gegenwart. Unser Indonesien, wunderbares Indonesien. Dies und das und im Anschluss unser Musikprogramm. Sprecherinnen im Studio sind heute Nono Norsia, Puji Astuti, Dora, Sri Unun und Handarum. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens mit Nachrichten.
Hier ist die Stimme Indonesiens in Jakarta mit den Nachrichten. Sie hören zunächst die Schlagzeilen. Die Finanzministerin betont, dass Indonesien Vorteile aus dem jährlichen Treffen des IWFs und der Weltbank erzielen könnte. Pertamina und taiwanische Ölgesellschaft werden petrochemische Fabrik bauen. Indonesien erhält Investitionsinfrastruktur im Wert von 13,5 Milliarden US-Dollar während des IWF-Weltbank-Treffens. Ausländische Organisationen müssen lokale Partner haben. Der amerikanische Markt interessiert sich für indonesische Produkte aus Teakholz. Afrika interessiert sich für indonesische Flugzeugprodukte. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Die indonesische Finanzministerin Sri Mulyani Indrawati will dafür sorgen, dass Indonesien Vorteile als Geberland des jährlichen Treffens des Internationalen Währungsfonds und der Weltbank 2018 in Nusa Dua, Bali bekommen könnte. Das sagte sie, als sie am Mittwoch den 10. Oktober 2018 in Nusa Dua auf Bali mit der Indonesian Nachrichtenagentur Antara sprach. Sri Mulyani fuhrfort, dass diese positiven Vorteile in optimalen Ergebnissen für die Menschen in Indonesien und die Verbesserungen der globalen Umwelt, die sich derzeit in Unsicherheit befinden, bestehen könnten. Indonesien profitiere auch von der Veranstaltung, die vom 8. bis 15. Oktober 2018 stattfindet, weil die große Anzahl von Geschäftsleuten bei diesem Treffen große Investitionen anlocken könnten. Die staatseigene Ölgesellschaft Indonesiens, PT Pertamina, erhielt bei dem Indonesischen Investitionsforum inmittels des jährlichen IWF-Weltbanktreffens 2018 die Investition im Wert von 6,5 Milliarden US-Dollar. Die indonesische Ministerin für staatseigene Firmen Rini Sumarno erklärte am Donnerstag, den 11. Oktober 2018 in Nusa Dua auf Bali vor der Presse, dass die Investition dazu diene, eine Fabrik zur Herstellung von petrochemischen Rohstoffen zu bauen. Dazu arbeitet PT Pertamina mit der taiwanischen Öl- und Gasgesellschaft CPC Corporation zusammen. Pertamina's Partnerschaft im Öl- und Gassektor mit CPC Corporation sei die größte, sagte Ministerin Rini Sumarno weiter. Pertamina und CPC Taiwan werden das Nebenprodukte von Öl herstellen, das den Mehrwert für Indonesien bringen kann. Außerdem kann Indonesien damit den Import von Rohstoffen bis zu 2,4 Milliarden US-Dollar pro Jahr reduzieren. Außer Pertamina erhielten zwei andere staatseigene Firmen Indonesiens, Antam und Inalum, auch ein Downstream-Projekt im Energiesektor. In Mempawah, West Kalimantan, mit der chinesischen Firma Aluminium Corporation of China Limited oder Kalco, der Investitionswert erreicht 850 Millionen US-Dollar. Durch die Zusammenarbeit mit Kalco kann Indonesien den Import drücken und die Devisen bis 600 Millionen US-Dollar sparen. 14 staatseigene Firmen Indonesiens können während des jährlichen IWF-Weltbanktreffens in Nusa Dua auf Bali die Investitionen im Wert von 13,5 Milliarden US-Dollar erhalten, um die Infrastrukturprojekte zu bauen. Die indonesische Ministerin für staatseigene Firmen Rini Sumarno erklärte am Donnerstag, den 11. Oktober 2018, bei dem Indonesian Infrastructure Forum in Nusa Dua auf Bali vor der Presse, dass 80% der Investitionen die strategische Partnerschaft zwischen den staatseigenen Firmen Indonesiens und den Investoren seien. Der Rest sei die Investitionen durch die Effektenbörse und die Finanzierung der Projekte. Rini Sumarno sagte, die Investitionen seien die Alternative der Finanzierungsquelle, um die Infrastruktur zu bauen. Außer der Übereinstimmungen über die Investitionen unterzeichnete Indonesien auch die Sharia-basierte Zusammenarbeit über die Wechselkurssicherung. Die Sharia-basierte Wechselkurssicherung werde zum ersten Mal in Indonesien angewandt, sagte Ministerin Rini weiter. Die ausländischen Nichtregierungsorganisationen und Organisationen, die bei der Bewältigung der Katastrophe in Zentral Sulawesi helfen, müssen einen lokalen Partner haben. Dies teilte der Sprecher der Indonesian Agentur für Katastrophenschutz, BNPB, Sutopo Purwonugroho, am Donnerstag, den 11. Oktober 2018 in Jakarta, der Pressemeet. Die ausländischen Organisationen und die Ausländer erlauben nicht, in den Katastrophengebieten ihre humanitären Aktivitäten direkt durchzuführen, sagte Sutopo weiter. Sie müssen erst als Partner von einem indonesischen Ministerium oder einer Behörde oder einer lokalen Organisation wie Indonesia's Rotes Kreuz PMI sich registrieren, damit sie die Hilfeleistungen in die Katastrophengebiete verteilen dürfen. Sutopo betonte, die ausländischen Hilfeleistungen sollten den Fehlbedarfen entsprechen, die von der indonesischen Regierung festgesetzt werden, es seien Lufttransport, Stromerzeuger, die Zelten und die Wasserversorgungsanlagen, fügte Sutopo hinzu. Der amerikanische Markt interessiert sich für indonesische Möbelprodukte aus der Holz für die Außenarchitektur. Dies kann man an den Transaktionen in Höhe von 1 Million US-Dollar für Möbel aus der Holz aus Indonesien und an der bestehenden Nachfrage in Höhe von 324,48 1000 US-Dollar von 7 US-amerikanischen Importeuren sehen. Nah, einer Meldung der Indonesian Nachrichtenagentur Antara sagte der Leiter des Indonesian Handelsgewerbezentrums in Chicago, Billy Anugrah, am 11. Oktober über die Pressemeldung des Handelsministeriums in Jakarta, dass die Transaktionen der Indonesian Möbelprodukte bei der Messe Casual Market 2018 vom 25. bis zum 28. September in Merchandise Mart in Chicago, USA erfolgt seien. Billy Anugrah erklärte weiter, dass der Holzmarkt für Außenmöbel in den USA 6% pro Jahr wachse. Mit dieser Messe hoffe er, dass auf dem amerikanischen Markt eine gesteigerte Durchdringung erfolgen werde. Casual Market ist die größte Möbelmesse für Außenarchitektur auf der Welt, an der diesjährig 90 Unternehmen und 250 Aussteller aus verschiedenen Ländern teilnahmen. Einige afrikanische Länder wie Madagaskar, Kongo und Sudan interessieren sich für die Flugzeuge von Typ N235 und N219, die von der Flugzeugindustrie PT Dirgantara Indonesia hergestellt und im Pavillon in Nusa Dua auf Bali vorgestellt werden. Das sagte der Direktor PT Dirgantara Indonesia, Elvian Guntoro, am 10. Oktober 2018 auf Bali. Nah, der Meldung der Indonesian Nachrichtenagentur Antara. Die Teilnahme dieser Flugzeugindustrie an der Messe des Indonesian Pavillons diene nicht dazu, Produkte zu verkaufen, sondern den Delegierten des Treffens des IWF und der Weltbank diese vorzustellen. Elvian Guntoro erklärte weiter, dass die afrikanischen Länder ein Kaufmarkt für die Flugzeuge von Typ N235 und N2019 seien. Die beiden Flugzeuge für ihre geografischen Bedingungen geeignet seien. Liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 17.376,30 Rupiah. Der Schweizer Franken erzielte einen Kurswert von 15.244,91 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 15.076 Rupiah. Unun zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist leicht bewölkt bei einer Temperatur von 34 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 85%. Das waren die Nachrichten der Stimme Indonesiens in Jakarta.
Komentar. Die Meinung des RRI Außendienstes der Stimme Indonesiens über aktuelle Fragen im In- und Ausland.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens, unser Kommentar behandelt heute das Thema Die Yuan Abwertung, gelesen von Sri Unun. Liebe Zuhörer, die Vereinigten Staaten USA fühlen sich unbehaglich, den abnehmenden Wert der Yuan-Währung zu sehen. Der US-Finanzminister Stephen Mnuchin hat am Mittwoch, den 10. Oktober 2018 in Nusa Dua auf Bali, China gewarnt, Yuan nicht abzuwerten. Die USA wünschen sich, dass diese monetäre Maßnahme zu der Handelsagenda von der USA und Chinas gehören solle. Tatsächlich hat die Abwertung der Yuan-Währung von China sich nicht nur ereignet, seit die USA einen Tarif für chinesische Produkte in Kraft getreten haben. Vor einigen Jahren hat China auch die Yuan-Währung gegenüber US-Dollar abgewertet. Im August 2015 wurde diese Maßnahme von China ergriffen, die sinkenden Exportleistung von China zu steigern.
Als diese Maßnahme ergriffen würde, hatte der US-Präsident Donald Trump noch keine Macht und noch keinen Handelskrieg mit China. Aber wegen der Yuan-Abwertung um diese Zeit wurde der Geldfluss in Höhe von 8 Trillionen US-Dollar von Aktienbörsen auf der ganzen Welt entnommen. Im letzten April beklagte Donald Trump Russland und China, dass beide Länder die Absicht haben, ihre Währung abzuwerten, als die USA einen Zinssatz erhöht haben. Seit Trump im Januar 2017 in der US-Führung saß, ist der Wert von US-Dollar gegenüber dem Yuan mehr als 8% gesunken. Warum haben die USA sich über die Abwertung von Yuan, Rubel oder anderen ausländischen Währungen beschwert? Die Antwort sei, wenn der Wert einer ausländischen Währung niedrig wäre, würde das Produkt konkurrenzfähiger. Der hohe Zinssatz in den USA hat die Erhöhung des Wertes von US-Dollar und den teuren Preis der US-Produkte hervorgerufen. Darüber hinaus wäre das Inkrafttreten des hohen Zinssatzes von Trump auf die Produkte aus China sinnlos, wenn die Yuan abgewertet würde. Die Ursache sei, dass der hohe Preis der chinesischen Produkte wegen des US-Tarifs sich reduzieren werde, da der niedrige Yuan-Wert die Senkung der Anwendung von Tarif verursacht. Darüber hinaus hat Indonesien seinen Geldwert nicht reduzieren, da der Wert der Währung von Yuan oder Rubel absichtlich reduziert wird. Aber der Bedarf an US-Dollar ist signifikan angestiegen. Auf anderer Seite hat diese Situation eigentlich hervorgerufen, dass indonesische Produkte konkurrenzfähiger seien. Die Frage ist, ob Indonesien diese Chance der Rupiahwertsenkung genommen wird, um die Einnahmen zu fördern, obwohl sich eine wirtschaftliche Verlangsamung wegen des Handelskriegs zwischen den USA und China ereignet. Liebe Zuhörer, das war der Kommentar.
Historische Fakten präsentieren wir in der Vergangenheit und Gegenwart.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir treffen uns wieder beim Programm Vergangenheit und Gegenwart. Heute berichten wir über die historischen Ereignisse am 12. Oktober wie folgt. Das sowjetische Raumschiff Vostok 1 startet mit den Kosmonauten Wladimir Komarov, Boris Yegorov und Konstantin Feoktistov an Bord. Es ist der erste Raumflug mit mehreren Personen. Vostok 1 startete am 12. Oktober 1964 um 7.30 Uhr UT vom Startkomplex 1 in Baikonur und erreichte nach knapp 9 Minuten die vorhergesehene Umlaufbahn. Während der zweiten Umkreisung sandte die Besatzung eine Grußbotschaft zu den Olympischen Spielen in Tokio. Später wurden Fernsehbilder aus der Kommandokapsel übertragen. Aus Moskau sprach der Staats- und Parteichef Nikita Khrushchev mit der Mannschaft. Pervez Musharraf ergreift mit einem Militärputsch die Macht in Pakistan. Premierminister Nawaz Sharif wird unter Hausarrest gestellt, als Generalabchef der Armee übernahm Musharraf die Macht in Militärputsch vom 12. Oktober 1999 und stellte den Premierminister Nawaz Sharif unter Hausarrest. Am 22. Dezember 1999 besetzte die pakistanische Regierung mit 30.000 Soldaten die Elektrizitätswerke Pakistans. Dies half die militärische Kontrolle über die Wirtschaft zu gewinnen. Am 12. Juni 2001 wurde er formell Präsident Pakistans. am 28. November 2007 übergab er das Amt des Armeechefs, den Oberbefehl über die Streitkräfte, an Asfak Parsfes Kayani. Nach den Anschlägen des 11. September 2001 in den USA hat Musharraf eng mit dem US-amerikanischen Präsidenten George W. Bush im sogenannten Krieg gegen den Terror zusammengearbeitet und galt seither als einer der engsten Verbündeten der USA im Kampf gegen den Terrorismus, weshalb er im eigenen Land teilweise als Musharraf verspottet wird. Bei Sprengstoff-Attentaten in Kuta Bali werden 202 Menschen, vor allem australische Touristen, getötet und 209 weitere zum Teil schwer verletzt. Beim Anschlag von Bali im Jahr 2002 wurden am 12. Oktober in der Stadt Kuta auf der indonesischen Insel Bali 202 Menschen getötet und über 209 zum Teil schwer verletzt. Der islamistisch motivierte Bombenanschlag war der bisher folgenschwerste Akt von Terrorismus in der indonesischen Geschichte. Die Opfer waren mehrheitlich ausländische Touristen, hauptsächlich Australier. 6 Deutsche und 3 Schweizer Staatsangehörige, aber auch viele Einheimische fanden sich unter den Toten. Der Anschlag rief weltweit Bestürzung und Empörung hervor und hatte erhebliche Folgen für den Tourismus auf der beliebten Ferieninsel. Hatten zuvor rund 5.000 Touristen Bali täglich Besuch, sank diese Zahl nach dem Terroranschlag um bis zu 80%. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war Vergangenheit und Gegenwart. Auf Wiederhören.
Indonesien in den Bereichen Wirtschaft, Außenpolitik, Pancasila, Staatsideologie, Sport und Umwelt präsentieren wir im Programm Unser Indonesien.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zum Programm Unser Indonesien mit dem Thema IWF sieht eine starke indonesische Wirtschaft. Der Internationale Währungsfonds IWF bewertet das indonesische Wirtschaftswachstum trotz Spannungen im Handel und der verlangsamten globalen Wirtschaftsentwicklung als relativ gut. Laut Schätzung des IWFs werde die indonesische Wirtschaft in diesem Jahr über 5% wachsen. Nach der Meldung der World Economic Review prognosiere der IWF ein globales Wirtschaftswachstum von stagnanten 3,7%. Der IWF revidiert auch die Vermutung der globalen Wirtschaft 2019 von 3,9% aus 3,7%. Die indonesische Wirtschaft 2018 könne 5,1% erreichen. Dieser Prozentsatz liegt aber niedriger als die Prognose des IWFs im April dieses Jahres in Höhe von 5,3%. Der Leiter der IWF-Ökonomie, Moritz Obstfeld, sagte am letzten Dienstag bei der Pressekonferenz der Jahrestagung der IWF und der Weltbank in Nusa Dua Bali die Schätzung des indonesischen Wirtschaftswachstums müsse durch die schwächere globale Wirtschaftsentwicklung revidiert werden. Der Grund sei, dass Indonesien von einer straffenden internationalen Geldpolitik, vom Ölpreis und vom Handelskrieg beeinflusst wird. Trotzdem konnte der IWF-Ökonome ein zufriedenstellendes Wirtschaftswachstum für Indonesien feststellen. Laut einer Meldung der Welthandelsorganisation habe Indonesien von den ASEAN 5 Ländern das dritthöchste Wirtschaftswachstum. Der IWF zählt zu den ASEAN 5 Ländern Singapur, Malaysia, Indonesien, Thailand und die Philippinen. Die indonesische Wirtschaftswachstumsrate ist bis 2019 höher als Malaysia und Thailand. Obstfeld zufolge könne der IWF in Indonesien eine konstante Wachstumsrate prognostizieren. Er sagte weiter, die indonesische Wirtschaft könnte sich verbessern, wenn das gesamte Potenzial genutzt werden würde. Indonesien habe ein höheres Bevölkerungswachstum und damit auch mehr Steuereinnahmen. Laut Obstfeld wurde ein seriöser Plan der Regierung für den Ausbau der Infrastruktur des Landes auch Investoren anlocken. Er betonte, dass die indonesische Wirtschaft immer noch stark sei, da der Rupiah-Wechselkurs gegenüber den Währungen der Handelspartnerländer außer den Vereinigten Staaten seit Anfang des Jahres nur um etwa 4% gesunken sei. Die Abwertung gegenüber dem US-Dollar erreichte 10%. Darüber hinaus wird davon ausgegangen, dass die Inflationsrate während der Verlangsamung des Wechselkurses beibehalten wird. Vor einem Tag sagte die geschäftsführende IWF-Direktorin Christine Lagarde, die indonesische Wirtschaft sei so gut verwaltet worden, sodass der IWF Indonesien weitere Kredite nicht gewähren werde. Ich zufolge sei Indonesien dem IWF gegenüber kreditwürdig. Die internationale Finanzinstitution gewähre nur den Ländern einen Kredit, die eine positive Zahlungsbilanz hätten. Laut Sri Mulyani verfügt die Regierung bereits über Antizipationsmaßnahmen, um globale Risiken zu bewältigen. Dazu gehöre auch die Durchführung eines Policy-Mix zwischen der Bank Indonesia und dem Finanzministerium. Es glaubt, dass die Reaktion der Bank Indonesia auf die Zinsenerhöhungen in den USA das Marktinteresse an Investitionen in Indonesien aufrechterhalten kann. Dazu gehöre die Zusammenarbeit zwischen der indonesischen Zentralbank und dem Finanzministerium. Das war das Programm Unser Indonesien.
Lernen Sie die Vielfalt der Kunst, Kultur und des Tourismus Indonesiens im Programm Wunderbares Indonesien kennen.
Willkommen zum Programm Wunderbares Indonesien, in dem wir Ihnen über Küche, Kunst und Kultur des Landes berichten. Dieses Mal werden wir Sie dazu einladen, das Museum Brawijaya näher kennenzulernen. Außer auf der Kurzwelle 3325 kHz können Sie unsere Sendung auch über Livestream von news.id/German hören. Liebe Liebe Zuhörer, der 5. Oktober ist der Gründungstag der indonesischen Streitkräfte TNI. Die aus der Armee, der Seestreitkräfte und der Luftwaffe bestehen. Dieses Jahr wurde der 73. TNI-Gründungstag in jeder Stadt von Sabang bis Merauke gefeiert. Der Höhepunkt der Gedenkfeier fand in Merauke, Papua statt. In Merauke wurden zu diesem Feiertag verschiedene Veranstaltungen organisiert. Dazu gehören soziale Treffen, eine Messe über Rüstungssysteme, ein gemeinsamer Besuch des Heldengrabs und die Verleihung der TNI-Auszeichnung für großartige journalistische Leistung. Wir laden Sie nun ein, im Rahmen des 73. TNI-Gründungstages das Brawijaya Museum in Ostjava zu besuchen. Dort sind die historischen Waffen ausgestellt, die die indonesischen Streitkräfte im Kampf gegen die Kolonialisten einsetzen. Das Brawijaya Museum wurde auf einem 10.500 Quadratmeter großen Grundstück erbaut. In diesem Museum gibt es viele historische Überbleibsel aus dem indonesischen Unabhängigkeitskrieg, die gegen die militärische Aggression der Niederländer eingesetzt wurden. Die Sammlung der Kampfausstattung kommt nicht nur aus den Gefechten in Malang aus Java, sondern auch aus den Kämpfen um die Nanstädte wie Surabaya und Bondowoso. Dieses Museum ist von 8 Uhr bis 3 Nachmittag Ortszeit geöffnet. Am Freitag schließt das Museum bereits um 11:30 Uhr. Am Sonntag und Montag ist das Brawijaya Museum nur bis 1 Uhr geöffnet. Liebe Zuhörer, beim Betreten des Museums Vogaten sehen Sie bereits die Akne Yastra Loka Ausrüstung. In dem Garten sind noch mehr Kampfgegenstände ausgestellt, unter anderem der AMP-Track-Panzer, der von 35 Kämpfern der indonesischen Jugendsoldaten trieb am 31. Juli 1944 eingesetzt wurde. Außerdem finden Sie dort auch die Feuerwaffen und Kanonen, die von den holländischen Kolonialisten geplündert worden waren. Ferner steht dort auch die Statue von General Sudirman. In der Lobby des Museums finden Sie drei historische Reliefs, die jeweils die Stationierung der Brawijaya-Truppen, die Macht des Königreiches Majapahit und die Symbole der indonesischen Einheit darstellen. In dem Hauptausstellungsraum steht unter anderem das sogenannte De Soto USA Auto, das als Dienstauto des Obersten Sungkono diente, als er der Befehlshaber des Militärgebietes Brawijaya war. In diesem Raum werden verschiedene Waffen gezeigt, aber auch die Tischgruppe, an der am 29. Oktober 1945 die Verhandlungen für einen Waffenstillstand der Volkssicherheitstruppe und der Verbündeten durchgeführt wurden. Außerdem wird in diesem Raum auch das Gemälde aufbewahrt, das den Mord an Malabi und Krieg am 10. November 1900 48 darstellt. Hier findet der Besucher auch die damaligen Uniformen der indonesischen Soldaten, die Währung in der Revolution-Ära, Radios und Kampfkommunikationsgeräte, Poststoben sowie Aufzeichnungen von Ereignissen der Zeit von lokalen Zeitungen wie Birawa. Liebe Zuhörer, zu den vielen historischen Ausstellungsstücken des Brawijaya Museums gehört auch der Transportwagen Gerbong Maut zu den Hauptattraktionen des Museums. Der geschichtliche Hintergrund des Wagens Gerbong Maut geht auf das Jahr 1947 zurück. Damals dauerten die Kämpfe gegen die holländischen Invasoren an. Viele Guerillas unterstützen die indonesischen Soldaten im Kampf gegen die Holländer. Während eines solchen Widerstandes in Bondowoso wurden die indonesischen Kämpfer festgenommen und eingesperrt. Das Bondowoso-Gefängnis war bereits überfüllt und deshalb sollten am 23. November 1947 100 der Gefangenen in das Bubutan Surabaya Gefängnis gebracht werden, die als am gefährlichsten eingestuft wurden. Diese Gefangenen wurden in den drei Waggons GR 5769 und GR 4416 und GR 10152 befördert. Während des stundenlangen Transports gab es kein Essen und keine Getränke, trotz sengender Hitze und großer Enge in den Waggons. 46 der Widerstandskämpfer starben während der Fahrt zum Bubutan-Gefängnis. Die meisten Opfer kamen aus dem Waggon GR 10152, der überhaupt keine Belüftung hatte. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war unser Bericht über das Brawijaya Museum. Wir treffen uns wieder im gleichen Programm mit anderen interessanten Themen. Auf Wiederhören!
Das präsentiert Informationen über Frauen, Jugend und die Leistungen Indonesiens.
Herzlich willkommen zu unserem Programm des UNDAS, in dem uns Flora von Ocean Chef Technology und Entdeckungen informieren. Heute berichten wir darüber, wie ITB Kakerlaken Roboter für Intelligenz Operationen eingesetzt werden. Außer auf der Kurswelle können Sie unsere Sendung auch über Livestream hören. Viel Spaß dabei! Liebe Hörerinnen und Hörer, die Forscher am Institut Technologi Bandung ITB entwickelten kakerlakenförmige Roboter für stille Nachrichtendienstliche Operationen. der Roboter kann später klopfen und aufklären sowie Filme aufnehmen. Die Entwicklung des Roboters basiert auf einer Insektentechnologie, die nur für die Spielzeugkapazität vermarktet wird. In der Zwischenzeit wird die Notwendigkeit einer Technologie für die stille Überwachung benötigt. Kakerlaken-Roboter wurden von einem Team unter der Leitung von Augie Widiotriatmo PhD von der Instrumentation and Control Expertise Group aus der Fakultät für Industrietechnik ITB von Masterstudenten entwickelt. Die Erfindung wurde im Labor für Messtechnik durchgeführt. Augie hat dazu erklärt, der Kakerlaken-Roboter befinde sich derzeit in der Entwicklungsphase. Die Funktion dieses Roboters wurde getestet, jedoch nie in eine kakerlakenförmige Abdeckung gegeben. Der Versuch zielt darauf ab, Ende des Jahres beendet zu sein. Es wird erwartet, dass Kakerlaken-Roboter für Operationen der stillen Intelligenz leichter und präziser benötigte Daten und Informationen sammeln können. Aus diesem Grund arbeitet die Instrumenten- und Kontrollkompetenzgruppe mit der Expertengruppe für Tierentwicklung und Tierpsychologie von Biomedia zusammen. Liebe Hörerinnen und Hörer, der Kakerlaken-Roboter hat ein Nano-Controller-Gerät, einen Mini-Computer, WLAN, Bluetooth, einen Sensor, eine 5-Megapixel-Kamera mit Autofokus und ein Mikrofon für das Klopfen. Der Roboter ist mit zwei Motoren als Fahrer und einer Kommunikation zwischen einem Roboter und einem anderen Roboter ausgestattet, die über WLAN verbunden sind und in den nachfolgenden Entwicklungen soll der Roboter minimiert werden, da die aktuelle Größe zu groß ist, um als Überwachungsgerät verwendet zu werden. Augie möchte, dass ein Kakerlaken-Roboter eine Gesichtserkennungsanwendung hat oder dem angezielten menschlichen Gesicht folgen kann. In seiner Erkundung sucht diese Kakerlaken nach einer Position in der Ecke, sodass sie nicht in der Mitte der Menge zu sehen ist. Liebe Zuhörer, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören.
Musik Regenbogen präsentiert ein interessantes Musikprogramm und die Lieder von Indonesien.
Liebe Zuhörer, dear Indonesians, herzlich willkommen zu unserem Programm Musik Regenbogen. Dieses Mal präsentieren wir Ihnen die Volkslieder aus der Provinz Riau. Am Anfang unseres Programms hören Sie ein Lied mit dem Titel Soleram, das von der Gruppe Deloitte gesungen wird. Gute Unterhaltung.
Thank you.
Liebe Musikfreunde, das war das erste Lied mit dem Titel Soleram von Deloitte. Soleram ist ein regionales Lied von Riau, das voller Ratschläge ist. Das Lied wird Schlaflied für Kinder von Riau-Menschen. Es gibt einige Hinweise, die im Song enthalten sind. Erstens müssen Kinder ihre Ehre schützen. Zweitens, wenn sie sich mit neuen Freunden treffen, sollten alle Freunde nicht vergessen werden. Außerdem gibt Unrat das Lied uns, die Vergangenheit nicht zu vergessen. Liebe Musikfreunde, hören Sie nun das andere Volkslied aus Riau mit dem Titel Lancang Kuning. Viel Spaß beim Zuhören. Liebe Musikfreunde, Sie haben gerade das zweite Lied mit dem Titel Lancang Kuning gehört. Das Lied ist unter Riau-Leuten populär. Lancang kuning selbst ist ein Name des Schiffes, das in der Nacht segelt. Da das Schiff in der Nacht segelt, wenn es trummt, muss das Schiff einen guten Skipper haben. Den Lancang kuning oder Schiff mit seinen Passagieren hängt vom Skipper ab, der das Schiff steuert. Das Lied Lancang kuning gibt Ratschläge, dass ein Leiter in der Lage sein muss, die ihm übertragene Mandats- und Rechenschaftsverantwortung zu erfüllen. Wenn es gut geführt wird, wird es sicherlich segnen. Wenn es missbraucht wird, wird es für ihn zur Katastrophe. Liebe Zuhörer, hören Sie nun Ozu Mantau. Viel Spaß dabei.
Sungai Kampau, ma oi, ayu nyo jonyo, tompe manyosa, jo manyangwo. Di situ badan, moncai batu, moncai kosyo. Ocu mangan, tokano gogi uang. Malam tau kena koi uwa Deyem tinggalkan anak jobini Mangaduno si kena koi uwa Mangaduno si kena koi uwa Hati onan mani ocu tinggalkan Jalla adio mala so chome Doakan ocu cope pula Doakan pulo selama di jalan Kano koi uang Elok, eloklah kau di rumah Ocu marantau dia Kano koi uang Jantulah kau lo pelo lo batandang Panjang jambatan rantau barangi Jambatan rantau bahang di amyo uang. Oh cuma rantau dia kena goi uang. Elok, eloklah kau di rumah. Oh cuma rantau dia kena goi uang. Jangan pula kau
Liebe Musikfreunde, dear Stimulations. Siaban gerade das zweite Lied mit dem Titel Ochu Mantau von Rizal Ochu gehört. Das Lied, das von Halima Arifat geschaffen wurde, erzählt von einem Riau-Wohner, der umherwandert. Er verließ seine Frau und Kinder und hofft, dass seine Familie während seiner Wanderung in einem guten Zustand ist. Liebe Jure, zum Schluss hören Sie nun das Lied mit dem Titel Pantai Solop oder Solopstrand, das von Rusli Zainal gesungen wird. Das Lied erzählt von einem schönen Strand in Riau, der weißen Sand und klares Wasser hat. Die Atmosphäre seiner Natur ist frisch und seine Bewohner sind freundlich. Liebe Hörerfreunde, hören Sie nun das Lied Pantai Solop. Auf Wiederhören.
Onde ma oi, sungai kampau ma oi, ayu nyo jonyo, tompe ma nyosa, joma nyangwo.
Wir danken Ihnen dafür, dass Sie unser Programm in deutscher Sprache von RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, hören.
Hören Sie jeden Tag unsere Sendung über die Frequenzen der Kurzwelle
3325 kHz hören.
Bitte richten Sie Ihre Kritiken und Meinungen an den RRI Außendienst Voice of Indonesia, RRI Funkhaus im 4. Stock, Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 4, Jakarta, oder PO Box 1157 Jakarta 10110. Außerdem können Sie in Facebook The Voice of Indonesia und Twitter @voiceindonesia sowie Instagram voice_of_indonesia auf einer gemeinsamen Plattform treffen.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, informieren, verbinden, würdigen.